Wer Radio Horeb kennt, weiß, dass immer noch ein kurzer Impuls vorher kommt. Ich will es wirklich, der Herr Kardinal hat schon guten Appetit gewünscht, versuchen auf den Punkt zu bringen. Heute ist das Fest des Heiligen Josef. Trotzdem möchte ich aufgrund der Umstände in Japan etwas zur Schöpfung sagen. Der Mensch ist von Gott berufen zum Hirten und Pfleger einer ihm anvertrauten Schöpfung. Darin zeigt sich seine Sonderstellung gegenüber der anderen Schöpfung. Der Kulturauftrag, die Erde zu bebauen und zu behüten, steht allerdings im Gegensatz zur Machermentalität der Neuzeit. Wenn wir Genesis 1 und Genesis 9, den Sintflutbericht, vergleichen, stellen wir Ähnlichkeiten fest. Es heißt in Genesis 9, Gott segnete Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde. In 9,6, als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht, wieder seid fruchtbar, bevölkert die Erde. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch, den lebendigen Wesen bei euch und allen kommenden Generationen. Ich setze meinen Bogen in den Wolken. Er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde. Der Alttestamentler Zenger hat auf die Vernetzung von Genesis 1 und Genesis 9, was wir jetzt eben gehört haben, verwiesen und das wurde bisher viel zu wenig beachtet. Seine Beobachtungen zur Komposition der Flutgeschichte zeigen, dass diese wie eine Art zweiter Schöpfungsakt betrachtet wird. Und jetzt wird es wirklich interessant. Sie haben ja, wir meinen immer jetzt so, dass wir Bogen gleich mit Regenbogen gleichsetzen müssen, dass entspricht aber nicht der hebräischen Sprache. Der Bogen Gottes am Himmel ist ähnlich wie bei den Pharaonen ein Zeichen göttlicher Mächtigkeit, Störungen abzuwenden und das Leben zu sichern. Die Pharaonen haben sich fast immer mit dem Bogen darstellen lassen, so wie die Herrscher des Mittelalters mit dem Schwert auf den Grabstein, auf den Sarkophagen etwa. Das soll Kraft, das soll Macht darstellen, Stärke. Und so ist der Bogen dargestellt. Als Bundeszeichen ist der Regenbogen deshalb eine Metapher, ein Bild für die Königsherrschaft Gottes, der sich die Verfügungsgewalt über seine Erde nicht aus der Hand nehmen lassen wird. Von nichts und von niemand. Es gibt ja viele Gruppen auch im New Age, die den Regenbogen als Logo, als Zeichen für sich ausgewählt haben. Ich bin ganz sicher, dass sie das nicht wissen. Die Sintflutgeschichte mit dem Aufleuchten des Bogens in den Wolken macht somit energisch klar, dass Gott nicht gewillt ist, die Pervertierung seiner Schöpfung durch den Menschen hinzunehmen. Der den Anfang des Lebens gesetzt hat, wird dieses Leben nicht mehr aus der Hand geben. Die ökologisch-theologischen Folgerungen, in denen der deutlich warnende Ton unverkennbar ist, formuliert Zenger so. Menschen, die die Erde als Lebenshaus zerstören, verfehlen ihr Menschsein. Eine Menschheit, welche die Erde als Material ihrer Bedürfnisbefriedigung betrachtet, welche die Tiere als rechtlose Kreaturen benutzt, welche das Machbare zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht und erst danach über die Moral des Gemachten nachdenkt, eine Menschheit, die Waffen produziert, die das Biotop Erde insgesamt zerstören können, eine solche Menschheit handelt schöpfungswidrig und schickt sich an, wie alles Fleisch zu werden, von dem Genesis 6,12 redet, das nämlich vernichtet würde durch die Flut. Auch wenn der Mensch heute vieles von dem im Griff hat, was ihm früher einfach vorgegeben war, gilt es doch auch, die eindeutigen Grenzen zu erkennen. Und so sagt Guardini, der Satz, der Mensch selbst habe die Vorsehung zu übernehmen, in die Hand zu nehmen, ist Frevel. Er ist Verderben, denn er greift das Königrecht dessen an, der allein von Wesen zu herrschen vermag. Sie merken, das sind nicht einfach nur alttestamentliche Geschichten, das habe ich vor 20 Jahren geschrieben und ich bin erstaunt, wie aktuell das in der heutigen Zeit geworden ist. Der Bogen, der Kampfbogen Gottes in den Wolken, ein Zeichen, ein Bild für die Mächtigkeit Gottes, Störungen abzuwehren. Ich möchte noch auf etwas eingehen, was gestern Abend mich sehr beschäftigt hat. Das war mein Namenskollege, Pfarrer Richard aus Jamaika. Der Mann mit den Liedern, Sie werden um 13 Uhr ja hier seine Darbietungen hören, der diese Lieder inspiriert bekommt, eingegeben bekommt. Er hat dargelegt, dass die westlichen Nationen, die europäischen Staaten, USA, nur dann Entwicklungshilfe geben, Geld für Straßen, für soziale, medizinische Infrastruktur, wenn damit Abtreibung und Verhütungsmaßnahmen einhergehen. Es waren nicht mehr viele gestern von Ihnen Abend hier, was man verstehen kann. Das Programm war sehr gefüllt. Mich hat das unglaublich beschäftigt. Wer sind wir eigentlich, dass wir uns so etwas leisten können? Und es ist keine verbale Scharfmacherei jetzt von mir, sondern es wird von den Menschen in diesen Ländern so genannt, es ist Blutgeld. Das heißt, du bekommst Geld, aber dafür gibt's Leben, musst du Leben geben. Leben, das du entweder verhütest oder Leben, das du im Mutterschoß tötest und abtreibst. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben am vergangenen Donnerstag in der Lesung im Evangelium gehört, ist unter euch einer, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, der eine Schlange ihm reicht, wenn er um einen Fisch bittet. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Es gibt kaum einen Vater, sagt Jesus, der so verkommen ist, dass er seinem Sohn, Lukas fügt hinzu, einen Skorpion, also eine tödliche Gabe, eine Schlange, die ihn beißt, die ihn tötet, gibt. Ihr, die ihr böse seid, sagt ihr, seid nicht so verkommen, dass ihr das tut. Das Kind erwartet eine Gabe, mit der es leben kann, und ihr gebt es ihm. Und was machen wir jetzt, wenn wir mit diesen Ländern konfrontiert sind? Wir sagen, okay, wir unterstützen dich, du kannst Geld haben, aber zugleich erwarten wir, dass du den Tod bringst, dass du Kinder abtreibst oder dass du Leben verhütest. Das heißt, sie sind noch schlimmer, als es hier im Evangelium geschildert wird. Und das ist schöpfungswidriges Handeln. Das sollte uns schon einmal nachdenklich machen. Und wir sollten uns dann nicht beklagen, wissen Sie, wenn wir dann die Früchte dieses Tuns eines Tages ernten werden. Es geht jetzt nicht darum, dass man dann sagt, ja, Gott, der straft uns. Gott hat Schöpfungsgesetze uns gegeben. Und diese Gesetze besagen, dass wir das ernten, was wir aussehen. Und wenn wir tot aussehen, werden wir auch tot ernten. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte das schon irgendwie auch nachdenklich in den Raum stellen. Es geht jetzt nicht darum, wie wir dann immer dann gleich schimpfen, ja, Gott ist so böse, er straft uns und so. Es ist wirklich Zeit zur Umkehr. Wir haben das ja auch jetzt gehört in diesem hervorragenden Vortrag, in diesem Gespräch. Es ist Zeit, wieder an Gott zu denken, wieder ihn in die Mitte zu stellen und dass wir uns vor allem für das Leben endlich wieder in unserem Land entscheiden. Wir brauchen uns doch nicht wundern, dass wir in diesen Ländern, ich habe im Vorstand von Weltfamilie von Radio Maria viel mit den Leuten zu tun gehabt, mit 50 Nationen. 8 Jahre lang war ich im Gründungsvorstand. Wissen Sie, was die von den Vereinigten Staaten dort halten in Lateinamerika, von den Yankees, von den Gringos? Wissen die, was die Leute von uns halten im Westen? Wenn wir ihnen das aufoktroyieren, ihr bekommt Geld, aber nur, wenn ihr dann unsere Bedingungen akzeptiert. Wir brauchen uns doch nicht wundern, dass wir hier Gegnerschaft uns heranzüchten. Es ist Zeit, dass wir umkehren. Es ist Zeit, dass wir uns wieder für das Leben entscheiden. Und es hat mich auch sehr gefreut, wir sind nicht gegen etwas, sondern wir sind für etwas. Wir sind für das Leben. Und zwar von Anfang an bis zum Ende. Danke.